Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder bei uns reinhört. Wir wollen heute nämlich über Migräne bei Kindern sprechen. Und dazu haben wir den Neurologen Dr. Andreas Funke eingeladen. Andreas hat eine eigene Praxis in der Nähe von Berlin und behandelt auch Kinder. Herzlich willkommen, Andreas.
Danke für die Einladung.
Ja, schön, dass du da bist. Andreas, sag mal, wie häufig sind denn Kopfschmerzen so bei Kindern?
Gar nicht so selten. Man denkt ja immer, dass Kopfschmerzen jetzt eher eine, und gerade auch Migräne, eine Erwachsenenkrankheit ist, aber das ist überhaupt nicht der Fall. Es ist so, dass schon im Alter von 10 Jahren ungefähr die Häufigkeit von Migräne bei 10% liegt. Das muss ich mir vorstellen. Ja?
Also, das ist viel, ja.
Das ist viel und es gibt sogar Untersuchungen, die sagen, dass bei 5- bis 6-Jährigen da schon so 3% Migräne haben. Das heißt, es ist wirklich nicht selten. Ja, es ist jetzt bei ganz kleinen Kindern eher nicht so häufig, aber das liegt auch eher daran, dass die ganz Kleinen das natürlich auch eher schwierig artikulieren können, dass sie jetzt Kopfschmerzen haben. Und wird dann immer mehr und steigt eigentlich bis zum Erwachsenenalter an. Also mit 10 haben es ungefähr 10% und dann kommen in der Pubertät nochmal einige dazu. Ja, also es ist gar nicht so selten und häufig.
Okay, woran erkenne ich denn, dass mein Kind Migräne hat und nicht nur Kopfschmerzen?
Das ist, es ist so, dass die Migräne eine Erkrankung ist, die relativ typische Symptome mit sich bringt. Und es ist so, dass es in der Regel so ist, dass die Kinder erstmal sich einfach so ein bisschen schlapp fühlen und manchmal auch gereizt sind. Dann kommt bei einigen Kindern, aber nicht bei allen, das ist ganz wichtig, die sogenannte Aura. Es ist so, dass eine Migräne häufig mit so Begleiterscheinungen einhergeht. Sehstörungen, Flimmern vor Augen, Sprechstörungen können auftreten. Es gibt sogar Migränebetroffene, die haben richtige Lähmungserscheinungen. Und danach setzen Kopfschmerzen ein, die ein paar Stunden andauern. Und wenn die Kopfschmerzen vorbei sind, fühlt man sich meistens schlapp. Und begleitend ist es häufig so, dass man einfach seine Ruhe haben will, keiner soll einen stören, nichts, kein helles Licht, keine lauten Geräusche. Und das ist auch bei Kindern schon gar nicht so selten. Das, was ich jetzt beschrieben habe, das ist so der Ablauf einer Migräneattacke, wie sie jetzt ein Erwachsener haben würde. Da kann es auch besser natürlich schildern. Aber schon bei Kindern ist das häufig so, dass das so plötzlich auftretende Kopfschmerzen sind, dann irgendwie zurückziehen ins Zimmer, Jalousie runter, Decke über den Kopf und einfach, es geht gar nichts mehr. Auch viele müssen dann raus aus der Schule, weil alles zu viel ist. Und das ist schon relativ häufig. Ja. Und klassischerweise ist es so, dass bei der Migräne so ein halbseitiger Kopfschmerz auftritt. Das ist so, auch in jedem Medizinlehrbuch steht das drin. Einseitiger Kopfschmerz, der so pochend ist. Und das ist so ein bisschen bei Kindern nicht ganz so. Mhm. Also bei Kindern kann es auch mal auf beiden Seiten sein und kann auch mal sein, dass gar keine Kopfschmerzen auftreten oder dass sie das gar nicht erzählen. Gerade so die Kleinen, wenn man so 5-, 6-Jährige hat, die sagen dann oft, dass sie Bauchschmerzen haben oder auch Übelkeit haben. Hm. Übelkeit ist auch echt eine häufige Begleiterscheinung. Ja.
Okay. Das habe ich schon gehört. Genau, die Kinder übergeben sich dann auch
die,
tatsächlich.
Ja, ne? Genau, die übergeben sich und das ist auch häufig so, dass was zuerst kommt. Gerade so kleine Kinder, die können das häufig nicht auf den Kopf lokalisieren. Da geht es dann meistens in den Magen. Und Übelkeit ist auch bei den Erwachsenen bei der Migräne relativ häufig. Das ist natürlich ein Problem für Medikamente. Wenn man dann eine Tablette nimmt und muss gleichzeitig brechen,
ja,
dann
schwierig.
Hat man natürlich ein Problem.
Aber wie schaffe ich es denn dann bei Kindern zu erkennen, dass es Migräne ist? Weil wenn die natürlich sagen, oh, mir tut der Bauch weh und übergeben sich anschließend, würde ich jetzt als Mutter natürlich immer erstmal davon ausgehen, ah, okay, Magen-Darm. Und würde Schonkost ansetzen. Das wäre dann doch eher die falsche Herangehensweise.
Magen-Darm ist häufig so, dass das dann ja auch noch mit Durchfall einhergeht, würde ich jetzt sagen. Und bei einer Migräne ist das so, dass die dann nach ein paar Stunden halt dann wieder weg ist. Und das kommt halt dann auch wieder. Das ist dann so, dass das dann immer wieder auftritt. Und das läuft doch immer relativ ähnlich aus. Natürlich ist es so, dass man erstmal schaut, was sagt der Kinderarzt, vielleicht, man guckt sich an, ob irgendwas, ein Infekt vielleicht da ist, doch Magen-Darm, ob irgendwelche Viren in der Kita oder in der Schule umgehen. Aber wenn das dann immer wieder auftritt und auch immer so relativ stereotyp, also gleichförmig, ja, dann sollte man schon auch daran denken, dass es eventuell eine Migräne sein könnte. Und man kann auch fragen, ob die Kinder auch Kopfschmerzen haben. Manche, gerade wenn sie älter werden, die sagen dann auch, dass der Kopf irgendwie drückt. Und was auch häufig dazu kommt, ist wirklich dieses Abgeschlagensein und so, dieses keine Geräusche, kein Licht und einfach nur Ruhe, alles dunkel. Das ist relativ häufig. Und das habe ich auch so gerade bei Sechsjährigen, dass die halt sagen, alles ist irgendwie übel und schlecht, aber dann schlafen die und dann irgendwann am nächsten Tag ist wieder gut. Das ist eigentlich so häufig der Mechanismus, wie es dann abläuft.
Ja. Okay. Und muss ich mit einer Migräne mit meinem Kind immer zu einem Spezialisten?
Das ist halt schwierig. Eigentlich würde ich sagen, ja, einmal zumindest sollte ein Spezialist sich das Kind angeguckt haben. Mhm. Ja. Aber es gibt zu wenig Spezialisten für Migräne bei Kindern. Das muss man einfach sagen. Okay. Ja. Also auf jeden Fall sollte man einmal auch beim Arzt gewesen sein, wenn das eine ganz klare klassische Migräne ist. Wenn der Spezialist, im besten Fall halt ein Kinderneurologe, sagt, das passt zu einer Migräne und sonst ist da alles im Untersuchungsbefund alles unauffällig, dann ist die Diagnose eigentlich sicher. Aber man muss natürlich schon gucken, ist das wirklich eine Migräne? Übersieht man nichts? Das ist ja so, gerade wenn dann Kopfschmerzen kommen, man googelt dann nach, was es noch sein könnte. Dann sollte ist man ganz schnell beim Hirntumor.
Ja. Ja. Genau.
Und das ist natürlich eine Sache, die man natürlich nicht übersehen möchte. Ja. Mhm. Und das Problem ist, dass viele Kinderärzte jetzt da nicht so drauf spezialisiert sind, auch auf die Migräne. Es gibt zwar Kinderneurologen, aber viel zu wenig, muss man einfach sagen. Mhm. Also wenn ich das so bei mir sehe, dann ist so der nächste Kinderneurologe in Potsdam, das ist nochmal 50 Kilometer weg. Ja. Und die haben natürlich so die schweren Epilepsiefälle und sowas, also wirklich auch schwer kranke Patienten oder mit irgendwelchen genetischen Erkrankungen. Das ist dann auch echt schwierig, einen Termin zu bekommen, so dass ich die halt dann mitbetreue, auch die Kinder und zumindest auch die Diagnostik mache und dann halt entsprechend auch die Therapie bespreche. Aber es ist halt schwierig, weil es gibt auch nur wenige Neurologen, die Kinder behandeln. Mhm. Und es gibt nur wenige Neuropädiater und es gibt ein paar Kinderärzte, die sich auch so mit so neurologischen Sachen auskennen. Und ich finde es natürlich toll, wenn die einfach mehr machen würden, weil es ist eigentlich kein Hexenwerk. Ja, das ist so. Und wenn man dann weiterguckt nach Kopfschmerzen bei Kindern, dann kann man natürlich nach irgendwelchen Universitätskliniken gucken, die Spezialsprechstunden haben. Aber da ist meine Erfahrung, dass es extrem schwierig ist, da irgendwie einen Termin zu bekommen. Dass das dann häufig so ist, dass die dann auch zwar eine Diagnostik machen, aber die Weiterbetreuung nicht wirklich gut stattfindet. Und sogar in Berlin ist das nicht so einfach. Also ein Kind mit einer Migräne auch in der Ambulanz unterzubekommen, ist gar nicht so leicht.
Ja, tragisch, weil das ja wirklich etwas ist, was im Alltag wirklich beeinträchtigt.
Ja. Mhm.
Was macht ihr denn? Also wenn ich jetzt als Elternteil zu euch in die Praxis komme, welche Untersuchungen sind denn notwendig, damit du sagen kannst, ja, das ist definitiv eine Migräne?
Also ich lasse mir erstmal vom Kind und von den Eltern erzählen, wie das so abläuft, was für Beschwerden bestehen, wie sich das Kind dabei fühlt. Wichtig ist, ich möchte immer beide Seiten hören. Das ist, wenn das Kind mit den Eltern zum Arzt geht, dann ist ja immer das Problem, das Kind ist meistens total eingeschüchtert, weil beim Arzt passiert meistens irgendwas Blödes. Und ich möchte aber eigentlich gerne hören, was das Kind selber sagt. Und das braucht immer so ein bisschen Zeit, weil ich brauche halt beide Seiten. Das Kind muss mir erzählen, was es auch erlebt, mit seinen eigenen Worten, dass ich gucke, was man daraus macht. Das ist immer so ein bisschen schwierig, weil wenn man dem Kind so diese typischen Suggestivfragen stellt, wie ist der Kopfschmerz einseitig, hast du davor irgendwelche Sehstörungen? Das ist schwierig. Die überlegen dann und sagen dann eher mal ja. Und wenn sie noch erwartungsvoll von Papa oder Mama angeguckt werden, dann sowieso. Und deshalb formuliere ich das relativ offen und lasse die halt auch berichten, wie es ist. Red auch gerne mal über was anderes, über Kindergarten, Schule, Lieblingstiere. Und lass mir dann aber auch immer von den Eltern berichten, wie es abläuft. Also was bemerken die? Ist das Kind vorher blass? Hat es Augenringe? Berichtet es über verschwommen sehen, Übelkeit, Erbrechen? Ist das eher so, dass das Kind Ruhe haben muss? Ist nach dem Schlafen alles gut? Wie oft ist es schon aufgetreten? Das ist ganz wichtig. Total wichtig ist auch zu fragen, ob Migräne in der Familie bekannt ist. Also das ist schon immer so ein Hinweis darauf. Mhm. Migräne ist jetzt keine klassische Erbkrankheit. Also an alle Eltern, die sagen, ich habe Migräne, es heißt nicht, dass die Kinder auch eine Migräne haben. Aber es ist schon so, dass es eine sehr starke familiäre Häufung auch gibt und da so eine sogenannte genetische Prädisposition. Das heißt, wenn die Eltern oder Papa oder Mama Migräne haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon gar nicht so klein, dass das Kind auch eine Migräne hat. Für mich als Arzt erleichtert das immer so ein bisschen natürlich das Gespräch, weil die Eltern wissen dann meistens, worum es geht. Ja, und das ist natürlich schon dann vorteilhaft.
Jetzt kommt Werbung.
Katja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich finde die Auswahl an Hautcremes in Drogerien echt überfordernd. Kennst du das? Du stehst vor dem Regal und liest erstmal minutenlang alle Infos auf jeder Tube durch, damit nicht die falschen Inhaltsstoffe drin sind. Und die Hälfte der chemischen Zutaten kennst du ja auch sowieso nicht.
Ja, super nervig. Und am Ende nimmst du dann eh wieder ein und dieselbe Creme, die du schon seit 10 Jahren benutzt, nur weil sie irgendwie gegen dein trockenes Hautgefühl hilft. Aber du hast doch jetzt bestimmt einen Tipp für mich, was ich stattdessen nehmen kann.
Ja, den habe ich tatsächlich. Ich empfehle immer gern die Physiogel Calming Relief AI Creme, denn die ist optimal für die Basisfeuchtigkeitspflege geeignet, vor allem bei irritierter, gereizter und juckender Haut. Die kannst du sogar benutzen, wenn deine Haut Neurodermitis anfällig ist.
Oh, okay, spannend. Und was ist bei Physiogel anders als bei normalen Hautcremes, die man jetzt in der Drogerie bekommt oder auch online?
Also erstmal steht Physiogel für hochwertige Pflegeprodukte, die die Haut Barriere stärken und dabei auf potenziell reizende Inhaltsstoffe verzichten. Du hast also zum Beispiel keine Duftstoffe, Silikone oder Paraffine drin. Und das Besondere an deren Biomimetic-Technologie, die ahmt die natürliche Struktur der Haut nach und sorgt so für eine starke Hautbarriere.
Okay, klingt super. Aber für Babys ist es nicht geeignet, oder?
Doch, auf jeden Fall. Denn die sensible Haut von Babys und Kindern kann ja für Eltern eine echte Herausforderung sein. Aber Physiogel kommt ganz ohne potenziell reizende Inhaltsstoffe aus, ist cortisonfrei und tut deshalb auch der Babyhaut gut. Du kannst sie sogar bei Windeldermatitis benutzen.
Ah, sehr gut. Gerade bei sowas will man ja auch ein Produkt, dem man wirklich vertraut.
Ja, total. Bei Physiogel kannst du dir sicher sein, da ist dermatologische Qualität dahinter. Die machen das seit über 30 Jahren klinisch fundiert.
Ja, besser geht's ja gar nicht. Und wie können unsere HörerInnen die Creme testen?
Das geht ganz einfach. Überzeugt euch selbst von der Physiogel Calming Relief AI Creme und fordert jetzt eine Gratisprobe an. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
Und dann gibt es eine neurologische Untersuchung. Das ist mit, ich leuchte mal in die Augen, lass das Kind laufen, hüpfen, gucke, ob es alles fühlt, klopfe die Reflexe. Das ist jetzt alles nicht schlimm, tut auch nicht weh und machen die meisten Kinder auch gerne mit. Wenn das alles dann zu einer Migräne passt und ich sonst auch keine Auffälligkeiten finde und da sonst auch nichts bekannt ist in der Familie, wo man sagt, da müsste man jetzt irgendwie vorsichtig sein, dann lasse ich es eigentlich meistens dabei und sage halt, es wird eine Migräne sein. Aber es gibt auch viele Fälle, wo man dann doch noch auch weiterschauen muss. Also die Frage ist zum Beispiel, wenn Sehstörungen auftreten oder Sprachstörungen oder so Halbseitenlähmungen, dann ist definitiv ein MRT auch notwendig, sollte man einmal machen. Kann man mit Kindern auch gefahrlos machen, das ist keine Strahlenbelastung. Und meistens machen die Kinder das auch gut mit. Da muss man halt ungefähr 20 Minuten ruhig liegen in der Röhre. Aber das, also alle älter als 4 sind da eigentlich mal mit dabei. Ich muss sagen, Kinder sind sowieso eigentlich als Patienten meistens disziplinierter als die Erwachsenen. Und dann gehört auch meistens noch eine Hirnstrommessung, ein EEG mit dazu. Da werden so Elektroden auf den Kopf geklebt, also von außen dran. Und dann werden Hirnströme abgeleitet. Da kann man halt ausschließen, dass eine Epilepsie halt vorliegt. Oder man guckt halt, ob man Hinweise findet auf eine Epilepsie. Das sollte aber definitiv ein Neurologe oder Neuropädiater machen, der sich mit Kinder-EEGs auskennt. Weil es nämlich so ist, dass gerade in der Hirnstrommessung bei der Migräne Auffälligkeiten auftreten. Und wenn man dann natürlich sagt, das EEG ist auffällig, dann ist klar, was wieder passiert. Ja. Die Eltern denken, oh Gott, ja. Und in der Regel sind das einfach bestimmte Muster, die eben bei einer Migräne auftreten können. Und das muss man natürlich den Eltern auch ganz klar dann so sagen. Dass das da keine, ja, und Und auch beim MRT ist es so, dass man weiß, man sieht bei einer Migräne eigentlich, ist das Kernspinn, das Hirn sieht unauffällig aus. Aber es ist so, je mehr Kernspinnuntersuchungen man macht, das ist extrem hochauflösend, desto mehr Sachen findet man, die meistens überhaupt keine Bewandtnis haben. Dann ist da mal ein weißer Fleck zu sehen, ja, da mal eine kleine Zyste. Und das ist, muss man immer echt gut auch moderieren, dass da jetzt keine Sorgen irgendwie entstehen, die dann alle nervös machen. Mhm. Ja? Ist auch für die Migräne eher schlecht, weil wenn die Eltern nervös sind, dann überträgt sie es auf die Kinder und Stress ist definitiv ein Triggerfaktor für Migräneattacken.
Ja, also welche Ursache hat Migräne denn eigentlich?
Es ist noch nicht so ganz hundertprozentig bis ins kleinste Detail verstanden, aber man weiß inzwischen etwas mehr. Es ist definitiv eine organische Krankheit. Ja, es ist keine psychische Erkrankung, das ist ganz wichtig. Mhm. Ja. Man weiß es daher, dass man beispielsweise eben auch eine familiäre Häufung hat und man weiß auch, es gibt bestimmte Formen der Migräne, bei denen auch bestimmte Gene verändert sind. Man vermutet heute oder man weiß heute, dass ein bestimmter Nerv im Gesicht eine große Rolle spielt. Es gibt im Gesicht einen Nerven, der eigentlich das ganze Gefühl und die Schmerzvermittlung vom Gesicht und auch von den Hirnhäuten mitsteuert. Das ist der sogenannte Trigeminusnerv. Und es ist so, dass bei der Migräne es zu einer veränderten Freisetzung von bestimmten Botenstoffen kommt, die eben die Schmerzwahrnehmung auch vermitteln und die auch bestimmte Wirkungen dann auf die Hirnhäute ausüben. Ich nenne mal ein Beispiel, das ist auch relativ wichtig, weil es da nämlich auch eine Therapie bei Erwachsenen gibt. Man weiß, dass die wunderbar funktioniert. Es gibt einen bestimmten Botenstoff, der nennt sich, komplizierter Name, Calcitonin Gene Related Peptide,
okay.
CGRP. Muss man sich jetzt nicht merken, aber das ist ein Protein oder eine Substanz, die überall im Körper vorkommt, die halt bei der Schmerzvermittlung eine Rolle spielt und die Gefäße weitstellt. Also die Gefäße erweitern sich. Und früher dachte man, dass die Ursache für die Migräne ist, dass die Gefäße weit werden. Jetzt weiß man, dass das halt eigentlich ein Teil des Gesamtkonzeptes ist, aber nicht die Ursache von der Migräne.
Okay.
Und wenn man dieses CGRP hemmt, dann ist die Migräne sehr viel seltener. Das ist jetzt eine neue Therapie, die es so ungefähr seit 4-5 Jahren gibt und die da auch wirklich die Therapie, zumindest bei Erwachsenen, wirklich revolutioniert hat, muss man sagen.
Okay.
Ja, das ist ziemlich spannend.
Da sind wir dann bei meiner nächsten Frage, wie man Migräne behandelt.
Also es ist so, dass man es erstmal wissen muss, dass es eine Migräne ist. Mhm. Das ist ganz, ganz wichtig. Mhm. Ja. Und dass man das mit den Kindern auch besprechen sollte. Man sollte dann natürlich mit den Kindern gucken, dass man auf gewisse Sachen achtet, die jetzt für die Migräne gelten. Aber wo ich sagen muss, naja gut, möglichst die Medienzeit begrenzen, viel körperliche Bewegung, regelmäßiger Tag-Nacht-Rhythmus, möglichst gut kontrollierbares Stresslevel und im Zweifelsfall Entspannungsübungen. Ja. Das sind so Sachen, die jetzt auch immer drinne stehen in den Empfehlungen für Migräne bei Kindern. Aber letztens sind das nicht Empfehlungen, die für die meisten Kinder gelten, muss man sagen. Es kriegt nochmal eine andere Bewandtnis, wenn man halt weiß, dass ein Kind mit der Migräne halt auch wirklich betroffen ist, häufig auch in der Schule Probleme hat, dann macht das natürlich schon noch ein bisschen mehr Sinn, dass die Eltern vielleicht auch darauf achten. Ein ganz wichtiger Faktor ist für mich eben die körperliche Bewegung. Also ich empfehle auch immer den Kindern, dass man doch irgendwie so einen Ausdauersport oder überhaupt irgendeinen Sport beginnt und guckt, ob es dann besser wird. Und das hilft auch vielen. Es gibt auch Medikamente, vor allen Dingen für die akute Migräne. Bei den kleineren Kindern würde man eigentlich das Ibuprofen empfehlen, was man ja auch bei Fieber oder bei Schmerzen bei Kindern gibt. Das ist sicher, das ist erprobt. Das kann man geben. Und wenn die Übelkeit eher eine Rolle spielt, dann gibt es die Möglichkeit, mit dem Vomex zu arbeiten. Das sind so Zäpfchen. Und man könnte auch Medikament geben, das heißt Domperidon, was auch gegen die Übelkeit hilft bei der Migräne. Und es gibt auch spezifische Migränemedikamente. Und da wird es jetzt interessant. Es gibt Medikamente, die bei Erwachsenen zugelassen sind für die Behandlung einer akuten Migräne, die sogenannten Triptane. Triptane sind Medikamente, die die Gefäße eng stellen. Und diesen Mechanismus der Gefäßerweiterung, der bei der Migräne eine Rolle spielt, eben aufheben und dadurch sehr, sehr gut eine Migräneattacke auch bekämpfen können. Früher hat man statt der Triptane andere Medikamente genommen, die die Gefäße eng gestellt haben. Ist jetzt einfach nur, weil es halt vielleicht interessant zu wissen ist, da hat man so Mutterkornalkaloide genommen. Das ist eine Substanz, die früher auch in irgendwelchem Getreide vorkam. Und das sind so Geschichten, wo dann früher in irgendwelchen Ortschaften, wenn das Getreide vergiftet war, dann den Leuten irgendwie die Arme und Beine abgefault sind, weil die Gefäße so eng gestellt waren.
Ja.
Ja. Und inzwischen sind es aber, die Triptane sind sichere Substanzen, muss man sagen. Da passiert sowas nicht. Ja. Und die sind auch ziemlich gut verträglich, muss man sagen. Und es gibt auch eine Zulassung für diese Triptane, eine medizinische Zulassung für Kinder ab 12 Jahren. Und das ist schon ziemlich, ziemlich gut und wichtig auch zu wissen, weil diese Triptane trotzdem bei Kindern nur extrem selten verschrieben werden. Übrigens auch bei Erwachsenen, auch da gibt es nur...
Warum eigentlich? Die sind teuer, das weiß ich, aber warum werden
die
so
teuer? Sind die, jetzt
sind die nicht so teuer?
Okay. Nee, das ist
ja
jetzt
für uns Normalanwender, wir fallen dann immer um in der Apotheke für, weiß ich nicht, irgendwie 100 Euro und denken so, oh Gott.
Ja, aber...
Und die Ärzte sind auch ein bisschen geizig, muss man
das
dazu sagen.
Das ist es eher so. Ja, das ist, also mein Eindruck ist eher, dass viele Ärzte da eher zurückhaltend sind. Ich verstehe eigentlich nicht, warum. Gut, ich bin Neurologe, das heißt, Migräne ist jetzt so ein bisschen mein Tagesgeschäft. Aber ich kann natürlich jetzt nicht jeden Migränepatienten in meiner Praxis sehen. Ja. Die Hausärzte verschreiben es eher selten. Letzten Endes, glaube ich, ist es einfach wirklich nicht so breit bekannt, dass das geht. Und das Tolle ist, für Kinder gibt es die Möglichkeit, das Triptan auch als Nasenspray einzusetzen. Und das ist natürlich gerade für die Übelkeit eine super Sache, dass das Kind im Prinzip dann ein Nasenspray nehmen kann und damit dann die Migräneattacke wirkungsvoll bekämpfen kann. Wichtig dabei ist, dass häufig die Kopfschmerzen besser werden, aber diese Begleiterscheinung Müdigkeit und sich so abgeschlagen fühlen, dass das häufig trotzdem erhalten bleibt. Also dass viele sagen, sie fühlen sich zwar besser, aber trotzdem wollen sie eigentlich ihre Ruhe haben. Das ist schon gar nicht so selten so. Und das weiß ich jetzt auch von Kindern, dass es häufig nicht so ist, dass man sagt, einmal in die Nase gesprüht und zack, 2 Minuten später ist es weg. Man muss der ganzen Sache natürlich auch eine gewisse Zeit geben, eine halbe Stunde oder sowas, bis es wirklich dann auch wirkt. Es gibt inzwischen auch die Möglichkeit, eine Schmelztablette zu nehmen, die man halt auf der Zunge zergehen lassen kann. Also da gibt es schon auch ganz gut wirksame Medikamente, die man, wenn jetzt beispielsweise Ibuprofen nicht funktioniert, durchaus einsetzen sollte. Ich persönlich empfehle das den Kindern vor allen Dingen dann, wenn die Migräneattacken so stark sind, dass da wirklich auch der Alltag beeinträchtigt ist.
Ja.
Also wer jetzt alle 3 Monate mal einen Kopfschmerztag hat und nimmt irgendwie eine Ibu und dann ist gut, da muss ich sagen, da muss man jetzt nicht mit diesen Medikamenten arbeiten. Aber wenn so viele Fehltage in der Schule kommen und teilweise eben auch so soziale Kontakte mit Freunden dann gar nicht mehr zustande kommen, weil das Kind zu Hause liegt und keinen sehen will, dann sind die Triptane definitiv eine gute Option, die auch gut verträglich ist. Mhm. Ja. Es gibt auch noch die Möglichkeit, was man probieren kann, mit so Magnesium zu arbeiten. Mhm. Ja, das ist, gibt es auch Hinweise darauf, dass das bei Migräne hilft. Also gerade für diejenigen, die jetzt da mit Medikamenten eher so ein bisschen vorsichtig sind, ist das definitiv auch eine Option, dass man das auch ausprobieren kann. Mhm. Und kann man auch kombinieren mit den anderen Sachen. Ja.
Wie, und dann nimmt man einfach solche Magnesiumpräparate, die man keine Ahnung, in der Drogerie findet, oder?
Ja, durchaus, ja. Okay. Man sollte natürlich gucken, den Beipackzettel lesen, dass das halt wirklich dann für das Gewicht des Kindes auch passt. Mhm. Ja. Sonst zu viel Magnesium sorgt häufig für Durchfall.
Ja, das Erfahrung aus der Schwangerschaft,
möchte man jetzt
genau.
Auch nicht. Ja. Aber da kann man einfach dann sowas auch nehmen. Ja, okay. Das ist. Ja.
Okay. Und du sagst jetzt immer, Ibu ist das Mittel der Wahl. Also Paracetamol ist jetzt weniger geeignet, oder?
Bei der Migräne muss ich sagen, ist aus meiner Erfahrung wirklich das Ibu eigentlich besser. Ja, das ist, wenn es funktioniert. Ja, wenn die Kinder älter sind, älter als 12 und schon eher so in der Pubertät, dann kann man auch mit Aspirin arbeiten. Aber das ist jetzt bei Kindern nicht unbedingt empfehlenswert.
Ganz wichtig, also gerade für die Kleinen, die dürfen keinen Aspirin.
Genau.
Müssen wir auch nochmal ganz ausdrücklich sagen.
Genau, genau. Ja, das.
Und als Lehrerin interessiert mich natürlich, was man im Alltag oder auch in der Schule, also ich als Lehrerin, beachten sollte. Gibt es da irgendwie, wenn ich ein Migränekind in der Klasse habe, irgendwas?
Also ich habe immer häufig den Fall, dass die Lehrer da irgendwie gar nicht wissen, was es damit auf sich hat mit der Migräne. Es ist, klingt jetzt 2024 ein bisschen strange, aber es ist wirklich häufig so, dass man irgendwie sagt, oh, das ist schon wieder zu Hause, das Kind, jetzt schon wieder einen Tag aus der Schule rausgenommen und Augenrollen und so. Dass man wirklich auch einfach weiß, Migräne ist eine häufige Erkrankung in jeder Klasse. Also wenn man sagt, wirklich im Alter von 10 Jahren ungefähr bei 10%, dann würde ich in jeder Klasse ja mindestens ein Kind mit einer Migräne erwarten. Ja, das heißt jetzt nicht, dass das einmal im Monat malat zu Hause liegt, aber das ist nicht so selten. Und dass man einfach weiß, dass es da ist, dass man weiß, dass das eine Erkrankung ist, dass das Kind da nichts für kann. Ja, also klar ist die Häufigkeit für eine Migräne erhöht, wenn die Nacht vorher gezockt wurde und man gar nicht geschlafen hat. Ja, aber dafür kann das Kind letzten Endes nichts. Und dass man also da auch entsprechend dann der Sache Rechnung trägt, dass das Kind auch öfter mal zu Hause bleibt und dass man, wenn es dem Kind schlecht geht, dann auch sagt, okay, in den meisten Schulen gibt es ja irgendeinen Raum, wo man irgendwie auch mal ein bisschen Ruhe hat, dass man sagt, wenn du dich mal hinlegen willst oder sowas, dann mach das und kannst dich erwarten, bis du abgeholt wirst oder vielleicht es dir besser geht. Es gibt auch Kinder, die deponieren beispielsweise das Triptan in der Schule, ja, dass man also weiß, wenn es losgeht, dass die da auch irgendwo was da haben, auch dass man weiß, es gibt Medikamente. Und dass man auch dran denkt, wenn man im Prinzip Kinder hat, die immer wieder so Sachen haben, die vielleicht in der Schule sind und dann irgendwie über Kopfschmerzen berichten, da plötzlich ganz leise werden, ganz blass und dann geht es denen nicht gut, dass man auch dran denkt, könnte eine Migräne sein, dass vielleicht dann auch im Zweifelsfall den Eltern bespricht, ob da irgendwas bekannt ist in die Richtung, dass man es dann einfach weiß. Denn wichtig ist auch gerade für die Schule, also es gibt so Kinder, die wirklich so oft Migräne dann bekommen irgendwann, dass die wirklich dann in der Schule nicht mehr richtig mitkommen und dann teilweise auch versetzungsgefährdet sind. Und dann ist natürlich der Stress groß, was natürlich wieder ziemlich ungünstig ist für die Migräne, ja, weil eigentlich jeder Schultag schon wieder die Migräne triggern kann. Und wenn man diesen Druck von der Schule zumindest rausnehmen kann, schon von vornherein und das ein bisschen reduzieren kann, diese Erwartungshaltung in diesem Fall, dann wäre das natürlich gut, ja. Das ist schon so. Ja.
Gibt es denn Dinge abseits von Medikamenten, die meinem Kind bei einem akuten Anfall noch gut tun? Also wie kann ich es ja unterstützen? Wie kann ich den Anfall gut begleiten?
Aus meiner Sicht ist erstmal wichtig, dass man es erkennt, dass es eine Migräne ist und dass man das Kind dann auch wirklich das, was dem Kind halt gut tut, im Prinzip auch zulässt. Also häufig ist es so, dass das Ruhe hilft und dass man diese Ruhe auch bitte zulässt. Ja. Dass man das Kind auch fragt, willst du dich irgendwie hinlegen? Sollen wir hier die Jalousie oder die Vorhänge zumachen? Dass man das im Prinzip auch macht. Gerade bei den kleineren Kindern kann es auch natürlich helfen, dann einfach mal den Kopf zu streicheln oder den Bauch zu streichen und solche Sachen zu machen und einfach da fürs Kind auch da zu sein. Ja. Ansonsten ist es so, dass es jetzt jenseits von den Medikamenten relativ wenig Möglichkeiten gibt, womit man die Attacke verkürzen kann. Also eigentlich kann man einfach nur da sein. Weil es ist, wie gesagt, ein biologisches Ding, was im Hirn und an den Nerven abläuft. Und wenn das losläuft, dann läuft es halt los. Ja? Und wenn man das aber weiß und damit umgehen kann und für das Kind auch gewisse Ruhe schafft, dann ist das, glaube ich, schon ganz gut. Und prophylaktisch ist es halt so, wenn man halt sieht, so, ja, so Stress kann ein Auslöser sein, dass man auch mal guckt, ob man da irgendwie Entspannung fürs Kind hinbekommt. Die Empfehlung lautet immer progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen. Da gibt es auch schöne Apps, auch von den Krankenkassen. Aber ganz ehrlich, das ist echt nicht jedermanns Sache. Und das finde ich ist so eine Empfehlung, wenn die dann in den Briefen aus den Kliniken immer drin steht, ja, wir haben dem Kind die progressive Muskelrelaxation nach Jacobsen empfohlen. Dann sehe ich immer, wie alle zu Hause sitzen und versuchen, das irgendwie umzusetzen. Ja. Das ist genauso wie das Ding mit dem Ausdauersport. Ja. Das ist diese Empfehlung, 3-mal pro Woche 45 Minuten. Ja. Und dann sind die Kinder da und dann, wie kriegt man das jetzt hin?
Ja. Also lass mich mal noch mal kurz, wenn jetzt so ein Anfall ist bei meinem Kind, was ist denn besser, dass ich ihm sofort eine Ibo gebe oder dass ich es schlafen lasse und das so?
Also die Empfehlung ist eigentlich, dass man möglichst schnell die Attacke behandelt.
Okay.
Wenn das Kind eine sogenannte Aura hat, Also eine Sehstörung oder Sprechstörung oder Taubheitsgefühle oder sowas oder noch keine Kopfschmerzen und sich blass fühlt oder sonst keine Beschwerden, dann sollte man noch nicht mit dem Medikament reingehen, aber sobald Schmerzen kommen, sollte man das Medikament geben und dann auch frühzeitig und nicht warten. Ja? Hm. Das Problem ist halt nur, dass natürlich auch jenseits von Migräne auch andere Kopfschmerzen auftreten können. Und das ist natürlich total schwer. Und das weiß ich auch aus Erfahrung mit jungen Patienten, wenn man dann irgendwie guckt, ja, sind das jetzt wirklich Migräne-Kopfschmerzen oder hat er einfach zu wenig getrunken oder ist es so, dass in der Schule einfach das alles zu anstrengend war oder sowas. Das ist halt total schwierig, den Unterschied rauszubekommen, weil man will jetzt auch nicht jeden Tag dann Ibu geben. Mhm. Ja? Und das kann manchmal auch eine Herausforderung sein, herauszufinden, ist das jetzt eine Migräne oder nicht. Aber wenn man irgendwie das Gefühl hat, das ist eine Migräne, dann sollte man wirklich das frühzeitig behandeln. Aus meiner Erfahrung ist es so, dass da den Helden zu spielen, sondern wir kriegen das so hin. Wie man jetzt definitiv keine Medikamente nehmen möchte, okay, ja, dass man stirbt nicht an einer Migräneattacke. Mhm. Ja, also insofern ist das jetzt nicht lebensbedrohlich, aber es ist meistens so, dass das ein vermeidbarer Stress einfach ist. Und insofern würde ich da schon empfehlen, da frühzeitig auch zu behandeln. Okay. Ja.
Jetzt hast du gesagt, es ist nicht lebensgefährlich, aber gibt es Fälle, wo die Migräne so schwer ist, dass Kinder tatsächlich ins Krankenhaus müssen?
Ja, das gibt es. Ich hatte ja vorhin, also es gibt zwei Situationen. Das eine ist, die Migräneattacken sind so stark, dass das wirklich auch bedrohlich ist. Die Schmerzen sind so stark, dass die Kinder extrem darunter leiden. Und häufig dann eben auch in dieser sogenannten Aura begleitet eben von neurologischen Symptomen, die auch manchmal wie ein Schlaganfall oder sowas aussehen können. Ja, Sprachstörung, Halbseitenlähmung, da denkt man ja an sowas. Aber das ist relativ oder gar nicht so selten, dass das auch als Aura einer Migräne auftritt. Und da ist es natürlich so, wenn sowas ist, dass man erstmal natürlich im Krankenhaus landet, weil wenn man Angst hat, dass das Kind jetzt irgendwie einen Schlaganfall bekommt, ja, das kann man natürlich ambulant jetzt nicht so schnell hinbekommen. Und es ist auch häufig so, dass wenn die Migräneattacken extrem stark sind, dass die Kinder auch dann in eine Rettungsstelle kommen, damit die dort behandelt werden. Wobei man dort meistens dann kriegen die eine Infusion, dann wird die Übelkeit besser und dann geht es auch meistens. Und die zweite Sache ist, die Migräne ist so häufig, dass eigentlich der Alltag nicht mehr funktioniert. Und das ist jetzt auch gar nicht so selten. Kinder, die über Monate eigentlich fast gar nicht mehr zur Schule gehen oder wenn dann nur 3-4 Tage und eigentlich jetzt das ganze Leben des Kindes sich eigentlich nur noch um die Kopfschmerzen dreht. Und das ist dann auch eigentlich für mich die Notwendigkeit, dass man auch in eine Klinik geht, eine Klinik, die sich eben mit Migräne und Schmerzen bei Kindern auskennt. Das ist dann meistens so ein multimodales Therapiekonzept, so nennt man das dann auch. Toll, ja. Das heißt, da geht es dann darum, dass man guckt, was ist medikamentös notwendig. Es gibt dann so eine Beratung für die Eltern und auch für die Kinder. Es gibt eine psychotherapeutische Begleitung und auch meistens Physiotherapie und Ergotherapie mit dazu. Also, dass man so in verschiedenen Ansätzen halt guckt, was man tun kann. Wenn es eine sehr schlimme Form der Migräne ist, gibt es auch die Möglichkeit, jenseits von den Akutmedikamenten mit sogenannten Prophylaxemedikamenten zu arbeiten. Das sind also Medikamente, die man dann meistens täglich annimmt, dauerhaft, um halt die Migräne gar nicht erst zum Ausbrechen, zu lassen. Und da ist aber das Problem, dass das eben mit einem Dauermedikament bei einem Kind immer so eine Sache ist. Also es gibt erstmal für mich jetzt als Arzt, es gibt jetzt kein Medikament, was jetzt explizit dafür zugelassen ist, dass man damit eine Migräne bei Kindern behandelt. Mhm. Und das ist so ein bisschen mit Trick 17. Ja, es gibt halt bestimmte Epilepsie-Medikamente, die man auch für die Epilepsie bei Kindern nehmen kann. Da weiß man, Kinder vertragen die, aber für die Indikation Migräne sind die halt nicht getestet. Oder es gibt zum Beispiel auch ein Medikament, das ist ein Antidepressivum, das heißt Amitriptylin. Das ist beispielsweise auch zugelassen, wenn die Kinder nachts einnässen, aber halt auch nicht für die Migräne. Ja? Okay. Und man kann auch so bestimmte Blutdruckmedikamente nehmen, Beta-Blocker heißen die, die eben auch eine Migräne verbessern können. Aber das ist wirklich so für mich so ein bisschen so die, sag ich jetzt mal, die Ultima Ratio, wenn nichts anderes hilft, weil, wie gesagt, ein Kind mit einem Dauermedikament zu behandeln, das ist schon auch schwierig, aber man muss natürlich sehen, es gibt nicht wenige Migräne-Betroffene, die wirklich so schwer, also so gar nicht mehr im Alltag klarkommen, dass man manchmal da nicht umhin kommt. Ja? Mhm. Und dann ist aber wichtig, und da würde ich auch in dem Fall definitiv eine Klinik empfehlen, weil meine Erfahrung ist, nicht nur für die Medikamente und eben das übrige Therapieangebot, sondern auch, um einfach meistens eine Entlastung für die Eltern zu schaffen. Weil wenn das der Fall ist, dann ist meistens auch in der Familie einfach der Stress ziemlich groß. Mhm. Und ich habe oft Patienten, jüngere Patienten, die dann mit den Eltern kommen und jede Woche, und das klappt wieder nicht und ist wieder so schlimm, da ist dann totaler Stress einfach da. Und da kann die Klinik schon auch helfen, dass man aus diesem Teufelskreis da rauskommt. Ja. Ja. Natürlich ist es da auch schwierig, weil das ist natürlich wieder die Frage, gibt es überall Kliniken, die das machen?
Ja, wahrscheinlich wenige.
Und so richtige Kopfschmerzzentren für Kinder, die da gibt es einige Kliniken, die das mitmachen, auch in Berlin. So die Neuropädiatrien, die machen das schon mit. Hier Sana in Lichtenberg beispielsweise oder auch Westend gibt es da im DRK-Krankenhaus auch eine relativ große neuropädiatrische Abteilung. Aber so richtig spezialisiert auf Kopfschmerz bei Kindern sind wenige Kliniken. Also ich weiß, wenn es wirklich ganz schlimm ist, es gibt in Kiel gibt es die Kopfschmerzklinik. Mhm. Die haben auch ein relativ großes Behandlungskonzept für Kinder auch, wo die Kinder auch länger sind. Und da habe ich auch zumindest von Patienten auch gute Rückmeldungen bekommen. Ja, das ist und das ist auch ganz nett gelegen am Wasser. Aber wie gesagt, das ist so die Klinik in Deutschland, die sich halt wirklich das so auf die Fahnen geschrieben hat. Und deshalb natürlich auch sehr, sehr, sehr viele Patienten, die da hin wollen. Mhm. Ja. Das ist jetzt auch so das, was mir hier in der Gegend einfällt. Ich sage jetzt mal hier in der Gegend, wir sind Berlin und Kiel ist jetzt ein Ende weg. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen, aber das ist so meine Erfahrung aus der Praxis auch. Ja.
Okay. Und zum Ende unserer heutigen Folge würde ich gerne noch wissen, besteht denn die Hoffnung, dass die Migräne im Erwachsenenalter dann besser wird?
Also gerade jetzt bei den Kindern, die wirklich schwer betroffen sind?
Also die Hoffnung gibt es durchaus. Ja, es ist nicht so, dass es dann im Erwachsenenalter so weitergehen muss. Das eine ist, es gibt schon Kinder, die extrem schwer betroffen sind und das ist auch für die Erwachsenen eher dann natürlich ein ungünstiger Risikofaktor. Muss man sagen, wer als Kind schon sehr darunter leidet, da ist das Risiko hoch, dass der auch als Erwachsener damit mehr zu tun hat. Das tut mir jetzt leid für alle Kinder, die das haben, aber es ist einfach so. Dann ist es aber auch so, dass verschiedene andere Faktoren eine Rolle spielen. Zum Beispiel ist es so, dass auch die Pubertät, die Umstellung der Hormone auch mit einer, häufig bei einer Veränderung der Migräne einhergeht. Man weiß auch bei Frauen, dass es auch eine zyklusabhängige Migräne gibt. Also dass da wirklich so der Wechsel der weiblichen Hormone halt auch eine Rolle spielt. Und da kann es natürlich durchaus sein, dass dann nach dem Ende der Pubertät, wenn sich das so ein bisschen eingespielt hat, auch wieder besser wird. Ja. Okay. Und es gibt also durchaus auch etliche Betroffene, die im Erwachsenenalter weniger damit zu tun haben. Es ist interessanterweise so, dass bei Kindern anscheinend und Jugendlichen anscheinend eher die Jungs betroffen sind und bei Erwachsenen bei der Migräne eher die Mädchen.
Ja, stimmt, das habe ich auch schon gemerkt.
Ja. Okay. Und bei den Jungs wird es dann irgendwie, im Erwachsenenalter ist es genau umgekehrt. Ja, das heißt, da sind es dann mehr Frauen und weniger Männer, die es haben. Und das wird dann schon weniger. Bei einigen, es ist auch die Möglichkeit, muss man sagen, wenn die Erwachsener sind, dann kann man auch noch anders behandeln. Das muss man schon sagen. Die meisten Medikamente, die man ja einsetzt für, die werden ja meistens in Studien getestet für Erwachsene. Das ist ja auch häufig sehr schwierig, dann auch die entsprechenden Zulassungen für die Kinder zu bekommen. Und da gibt es einfach für Erwachsene noch ein ganz anderes Medikamenteninstrumentarium, sage ich jetzt mal. Ich hatte ja vorhin von diesen CGRP berichtet und da gibt es halt Antikörper dagegen, die wirklich eigentlich die Migränebehandlung vor ein paar Jahren revolutioniert haben, muss man sagen.
Da hat sich viel getan in den letzten Jahren,
Und da gibt es auch andere Möglichkeiten. Also es ist durchaus möglich, dass die Migräne dann besser wird. Also die Hoffnung ist da. Was man auf jeden Fall als Erwachsener hinbekommt, ist, dass man, oder hofft man zumindest, dass eine entsprechende ärztliche Anbindung mit Expertise dann einfacher ist. Also und natürlich auch die Betroffenen dann älter werden, mit der Erkrankung auch besser umgehen können. Man kennt dann auch so ein bisschen seine Auslöser. Das ist ja so, meine Mutter, die hatte zum Beispiel Migräne, die hat immer vom Migränewetter gesagt. Die hat gesagt, ich habe Migräne.
Ja, meine Freundin, sagt immer, der Luftdruck ist entscheidend. Sobald er einen bestimmten Wert überschreitet, dann weiß sie ganz genau, sie bekommt Kopfschmerzen. Ja.
Und das spielt häufig eine Rolle, berichten mir auch viele Patienten. Mhm. Und das weiß man natürlich dann auch irgendwann und kann damit einfach besser umgehen. Mhm. Also es ist schon die Hoffnung, dass das dann auch besser wird, aber eben nicht für alle, muss man sagen. Ja,
ja, schwierig.
Ja, leider.
Also alle Betroffenen tun mir von Herzen leid. Ich erlebe das auch im Umfeld immer wieder mit, dass es wirklich keine schöne Krankheit. Umso wichtiger ist, dass wir heute aufklären konnten, dass auch Kinder betroffen sein können, dass wir einfach genauer hinschauen und in Erwägung ziehen, dass es sich um die Migräne handeln kann und dass wir dann einen Spezialisten aufsuchen. Ja, Andreas, ganz, ganz lieben Dank.
Vielen Dank
dass für die du dir Einladung. Heute die Zeit genommen hast, um mit uns über dieses wirklich wichtige und spannende Thema zu sprechen. Ja, und ihr Lieben, wir hören uns, wenn ihr mögt, in 2 Wochen wieder. Und bis dahin genießt die Zeit, bleibt uns gewogen und hoffentlich kopfschmerzfrei. Für heute sagen wir auf jeden Fall erst einmal tschüss.
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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.